Sie hören Radio Prag International, die Auslandssendungen des Tschechischen Rundfunks. Bei uns geht's jetzt weiter mit dem Programm auf Deutsch.
Sie hören Radio Prag International, die Auslandssendungen des Tschechischen Rundfunks.
Dobrý den und herzlich willkommen zur heutigen Sendung. Am Mikrofon begrüße Martina Schneibergová. Heute haben wir für Sie die folgenden Themen vorbereitet. Tschechischer Staat wird bestimmte unternehmerische Aktivitäten in der Ukraine unterstützen. Vor 160 Jahren fand die Schlacht bei Königgrätz statt. Der Verein Komitee 1866 pflegt Gräber von Opfern der Schlacht. Diese preußisch-österreichische blutige Auseinandersetzung ist auch das Thema des heutigen Kapitels aus der tschechischen Geschichte. Bleiben Sie dran, zuerst das Neueste aus Tschechien mit Markéta Kachlíková.
Die Nachrichten.
Das tschechische Abgeordnetenhaus hat am Freitag eine Reform der eigenen Geschäftsordnung verabschiedet. Sie soll die Möglichkeiten für parlamentarische Obstruktionen einschränken. Die Gesetzesnovelle, die von Vertretern der Regierungskoalition sowie der oppositionellen Bürgerdemokraten eingebracht wurde, zielt primär darauf ab, Redezeiten bei Vorschlägen zur Änderung der Tagesordnung zu begrenzen. Zudem erhält das Unterhaus weitreichende Befugnisse, um die Redezeit bei der Debatte über Gesetzesentwürfe zu beschränken. Aus dem finalen Entwurf wurde eine ursprünglich geplante Ausnahme von den Redebeschränkungen für den Vorsitzenden des Abgeordnetenhauses gestrichen. Tschechiens Präsident Petr Pavel fordert von Premier Andrej Babiš Beweise für dessen schwere Vorwürfe oder deren Rücknahme. Pavel äußerte sich dazu in einer Erklärung, die von der Präsidialkanzlei der Presseagentur ČTK übermittelt wurde. Babiš warf Pavel im Interview mit Deník CZ am Donnerstag vor, die Verfassung willkürlich auszulegen. Eine Teilnahme Pavels am kommenden NATO-Gipfel in Ankara würde Tschechien im Ausland schaden, hieß es weiter. Das tschechische Kulturministerium hat die Ausschreibung für den Chefposten der Nationalgalerie Prag abgesagt. Dies teilte Kulturminister Otto Klempíř am Donnerstagabend mit. Das Verfahren soll nun wiederholt werden. Klempíř betonte, er wolle eine Persönlichkeit mit einer ausgeprägten internationalen Vision gewinnen und dafür das Spektrum an Kandidaten auch im Ausland gezielt erweitern. Die bisherige Leiterin der Galerie Alicia Knast war im März vom Kulturminister abberufen worden. Menschen in Tschechien haben bereits umgerechnet rund 450.000 Euro für die Erdbebenopfer in Venezuela gespendet. Die Hilfsorganisationen Mensch in Not, ADRA und die tschechische Caritas hatten die Spendenaufrufe letzte Woche gestartet. Das Geld fließt nun direkt in die Nothilfe für Menschen, die ihr Zuhause oder Angehörige verloren haben. Vor Ort in Venezuela ist auch das tschechische USA-Rettungsteam mit rund 70 Mitgliedern im Einsatz. Seine Aufgabe ist es, nach Überlebenden zu suchen und Opfer in den Trümmern der eingestürzten Gebäude nach dem schweren Erdbeben der vergangenen Woche zu bergen. Der Verkauf von neuen Personenkraftwagen in Tschechien hat im ersten Halbjahr 2026 spürbar angezogen. Wie der tschechische Verband der Automobilimporteure in einer aktuellen Pressemitteilung bekannt gab, stiegen die Neuzulassungen im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 5,85% auf knapp 130.000 Fahrzeuge. Das größte Kundeninteresse galt auch in den ersten 6 Monaten des Jahres der Marke Skoda. Ein weiterer deutlicher Trend ist die fortlaufend steigende Nachfrage nach Fahrzeugen mit alternativen Antrieben. Zum Schluss das Wetter. Am Samstag ist es in Tschechien zunächst heiter bis leicht bewölkt. Im Tagesverlauf zieht von Westen her Bewölkung auf, die am späten Abend im Norden örtlich Regen bringt. Die Tageshöchsttemperaturen erreichen 19 bis 24 Grad. Im Großteil Mähren steigen sie auf sommerliche 24 bis 28 Grad.
Danke, Markéta, für die Nachrichten. Bei der Wiederaufbaukonferenz für die Ukraine vergangene Woche in Polen hat der tschechische Premier Andrej Babiš betont, dass seine Regierung den Fokus auf die wirtschaftliche Zusammenarbeit lege. Als Fortsetzung dessen gab es am Donnerstag im Prager Regierungsamt eine Zusammenkunft von Vertretern tschechischer Firmen mit Babiš und dem Minister für Industrie und Handel Karel Havlíček. Dabei ging es um die Förderung der unternehmerischen Aktivitäten in der Ukraine. Mehr dazu von Daniela Honigmann.
Rüstungsindustrie, Maschinenbau und Energiegewinnung. Dies sind die Branchen, in denen tschechische Firmen in der Ukraine aktuell die meisten Geschäfte machen. Dafür wollen sie mehr Unterstützung von ihrer Regierung. Dies könne zunächst durch eine Stärkung der amtlichen Vertretungen in der Ukraine gewährleistet werden, sagte Vizepremier und Handelsminister Karel Havlíček am Donnerstag. Die Ämter sollen den tschechischen Unternehmen helfen, die Handelsbeziehungen mit der Ukraine besser zu koordinieren.
Im jetzigen Moment ist es an der Grenze dessen, was bewältigt werden kann. Die Kapazitäten sind eher unterdimensioniert. Darum haben wir uns darauf geeinigt, die Vertretung in Lviv zu stärken. Und wir erwägen, ob wir auch in Kiew zulegen sollten. Eine zweite sehr wichtige Sache ist die schnelle Aussetzung von Programmen sogenannter Finanzinstrumente, vor allem für Investitionen in der Ukraine.
Außerdem kündigte Havlíček an, es werde eine Unternehmermission geben mit der Möglichkeit, direkte Verhandlungen mit ukrainischen Politikern zu führen. Dafür gibt es noch keinen festen Termin. Laut der ukrainisch-tschechischen Handelskammer könnte die Reise aber im Herbst stattfinden. Im Prager Regierungsamt wurde aber auch über konkrete Finanzbeträge gesprochen, mit denen der Staat die tschechischen Firmen unterstützen will. Die Nationale Entwicklungsbank wolle in einer ersten Runde 4 Milliarden Kronen, das sind 170 Millionen Euro, zur Verfügung stellen, informierte Richard Bender. Er ist Eigentümer des Energieunternehmens Encom und Vizepräsident der ukrainisch-tschechischen Handelskammer. Des Weiteren sei auch die Exportgarantie- und Versicherungsgesellschaft EGAP mit im Boot, so Bender, und zwar mit umgerechnet 41 Millionen Euro.
Heute wurde mitgeteilt, dass die finanzielle Hilfe vom Staat für EGAP auf 1 Milliarde Kronen erhöht wurde. Dies ist eine positive Nachricht, denn so wird es der EGAP möglich sein, mehr Handelsvorgänge zu versichern. Das ist gut.
Gerade diese Versicherungsdienstleistungen waren den tschechischen Unternehmern ein wichtiges Anliegen im Gespräch mit den Regierungsvertretern am Donnerstag. Mit dabei war auch Jana Hamerschmidová, Leiterin der Energiedivision beim Öl- und Gasförderunternehmen MND.
Die Finanzinstrumente würden uns natürlich helfen, so wie anderen Firmen auch. Unser Unternehmen ist aber etwas spezifischer und wir brauchen Unterstützung auf der diplomatisch-politischen Ebene. Der tschechische Staat sollte auf strategische Weise sein Interesse an der Energiebranche in der Ukraine äußern.
Bei der Zusammenkunft am Donnerstag waren die Vertreter von insgesamt 11 tschechischen Firmen anwesend, die in der Ukraine aktiv sind und dies etwa auch in den Bereichen Landwirtschaft oder Wasserwirtschaft. Einige von ihnen kommen sogar dem Frontverlauf im weiter dauernden Krieg Russlands gegen die Ukraine sehr nah. Das Unternehmen Promstal etwa errichtet Stahlkonstruktionen und arbeitet in der Stadt Nikopol in der Südostukraine. Sein Team habe dort ein Pilotprojekt für einen Schulbunker im Wert von umgerechnet 540.000 Euro realisiert, berichtet Firmenchef Pavel Stibor.
Die Kosten bewegen sich bei insgesamt 13 Millionen Kronen. Die tschechische Regierung spendete über das Außenministerium rund 10 Millionen Kronen. Die ukrainische Seite hat mit etwa 1 Million Kronen beigetragen. Und unsere Firma investierte in den Gesamtbetrag ca. 2 Millionen Kronen.
Die Ukraine ist für tschechische Unternehmen ein immer wichtigerer Exportmarkt. Im vergangenen Jahr wurden dort Waren für rund 1,6 Milliarden Euro abgesetzt. Seit 2023 wurde ein Anstieg von etwa 20% verzeichnet.
Daniela Honigmann war das mit einem Bericht über die Förderung unternehmerischer Aktivitäten in der Ukraine. Vor genau 160 Jahren, am 3. Juli 1866, trafen österreichische und preußische Truppen in der Nähe von Königgrätz aufeinander. Die Schlacht ist in vielen Sprachen nach dem Dorf Sadowa benannt. Sie stellte einen Meilenstein auf dem Weg zur Vereinigung Deutschlands dar. Die Hakenkämpfe dieses einen Tages hinterließen 16.000 Tote und Vermisste. Die Habsburger mussten die preußischen Waffenstillstandsbedingungen akzeptieren. In der Landschaft nordöstlich von Hradec-Králové erinnern bis heute zahlreiche Kreuze und Denkmäler an die blutige Auseinandersetzung. Der Verein Komitet 1866 bemüht sich, diese Mahnmale zu erhalten. Miroslav Suchý ist Vorsitzender des Vereins. Vor dem Denkmal der Batterie der Toten sagte er gegenüber Radio Prag International.
Tady byla rozhodující bitva, ale 660. válka.
Der Krieg von 1866 spielte sich fast auf dem ganzen Gebiet Böhmens ab. Nahe Königgrätz fand jedoch die entscheidende Schlacht statt. Auf dem ehemaligen Schlachtfeld befinden sich rund 500 Kreuze und Denkmäler. Viele davon stehen heute im Wald oder auf einem Feld. Darunter sind bescheidene Gräber sowie monumentale Denkmäler mit Skulpturen.
Skromných hrobů, ale i monumentální figurální pomníky.
Miroslav Suchý sagt, den zeitgenössischen Angaben zufolge habe die österreichische Armee bei Königgrätz rund 42.000 Männer verloren. Mit einberechnet seien jedoch auch verletzte Soldaten. Er fügt hinzu.
Pusta.
Viele Opfer sind erst später an den Folgen der Kriegsverletzungen gestorben. Auf preußischer Seite wurden 9.000 Gefallene und Verletzte gezählt. Zudem brach nach Kriegsende eine Cholera-Epidemie aus, bei der bis zu 70.000 Menschen starben.
Unmittelbar nach der Schlacht am 3. Juli 1866 seien viele der Toten in Gräbern bestattet worden, die gar nicht gekennzeichnet worden seien, berichtet Miroslav Suchý.
Die Gefallenen wurden damals meistens von Bauern und anderen Dorfbewohnern bestattet, die nach den Kämpfen in ihre halb zerstörten Häuser zurückkehrten. Der Kriegsveteran des preußisch-österreichischen Kriegs, Jan Nepomuk Steinski, hat damals die Orte besucht, an denen sich die Schlacht abgespielt hatte. Er begegnete Zeitzeugen und sah viele der verwüsteten Gräber, die zudem gar nicht beschriftet waren. Die Gefallenen wurden oft auf Feldern oder in Gärten begraben. Steinski fiel ein, einen Verein zu gründen, der sich um die Gräber von 1866 kümmern würde.
Der Verein wurde 1888 in Cerekvice nad Bystřicí gegründet. 1892 sei dann ein zentraler Verein entstanden, der sich um die Kriegsgräber kümmern sollte, erzählt Miroslav Suchý. Der Schirmherr des Vereins war Prinz Wilhelm zu Schaumburg-Lippe, dem die Herrschaft Náchod gehörte.
Um die Denkmäler kümmerte sich der Verein faktisch bis 1942. Nach dem Attentat auf den stellvertretenden Reichsprotektor Reinhard Heydrich wurde jedoch die Tätigkeit aller Vereine verboten. 1945 mussten die verbleibenden Mitglieder nachweisen, dass sie nicht mit den NS-Besatzern zusammengearbeitet hatten. 1952 wurde der Verein von den Kommunisten dann erneut verboten. Seitdem haben immer nur einige Menschen die Denkmäler und Kreuze im Geheimen gepflegt. An den Jahrestagen wurden die Interessenten daran gehindert, die Gedenkorte zu besuchen. Einige von ihnen wurden vom kommunistischen Geheimdienst STB auch verhaftet. So ging es bis 1989.
Das kommunistische Regime versuchte laut Suchý, die historischen Denkmäler zu vernichten und sie aus dem Bewusstsein der Menschen zu entfernen.
Im Swiepwald, wo sich der blutige Brennpunkt der Schlacht befunden hatte, sollte damals eine Mülldeponie errichtet werden. Und gleich in der Nähe sollte ein Brennstofflager entstehen. Dazu ist es jedoch nicht gekommen. Die Brennstoffe wurden ein Stück weiter in Cerekvice gelagert. 1990 wurde die Vereinstätigkeit dann wieder aufgenommen. Der Verein Komitet 1866 hat seinen Sitz seitdem in Hradec-Králové. Wir kümmern uns um rund 500 Anlagen. Es entstehen jedoch auch neue Denkmäler, denn auf Feldern oder beim Bau der Autobahn D35 wurden sterbliche Überreste von Gefallenen gefunden.
Mehr über den Verein Komitet 1866 erfahren Sie unter www.1866.cz. Sie hören Radio Prag International, die Sendungen des tschechischen Rundfunks für das Ausland. Die Schlacht bei Königgrätz war die größte Schlacht auf dem Gebiet Böhmens. Zudem war sie ein Meilenstein auf dem Weg zur Vereinigung Deutschlands. Vor 160 Jahren, am 3. Juli 1866, trafen österreichische und die preußischen Truppen unweit der ostböhmischen Stadt Königgrätz aufeinander. Mehr erfahren Sie von Margareta Kachlíková im folgenden Kapitel aus der tschechischen Geschichte. Sie hören eine Wiederholung vom Juli 2016.
Kapitel aus der tschechischen Geschichte. Chlum, Sadová, Problus, Svíp. Das sind heute unauffällige Orte in der Gegend um Königgrätz. Vor 150 Jahren waren sie aber die Schauplätze einer blutigen Auseinandersetzung. Hunderte Denkmäler und Kreuze erinnern heute in der Landschaft daran. Am frühen Morgen des 3. Juli 1866 stand dort die österreichische Armee in einer Halbkreisformation und wartete auf den Feind. Über das Schlachtfeld führt der Historiker Vojtěch Kessler.
Ruská armáda přicházela ze tří směrů. Jednak tady vlastně od Nechanic nebo kolem hrádku u Nechanic.
Die preußische Armee kam aus drei Richtungen. Von Westen rückte die sogenannte Elbe-Armee vor. Im Nordwesten stand der Kern des preußischen Heeres, nämlich die erste Armee. Mit ihr zogen auch der preußische König und der Regierungsvorsitzende in den Kampf. Eine entscheidende Rolle in der Schlacht spielte aber die sogenannte Zweite Armee, die von Norden kam. Sie machte sich um 5 Uhr morgens in Dvůr Králové auf den Weg und traf hier gegen Mittag ein.
Oni ráno v 5 vyráželi od Dvora Králového a dorazili sem v podstatě předpoledne nebo kolem poledního.
Die Soldaten stürmten direkt in den Kampf. Es gelang ihnen, die zentrale Stellung der Österreicher, also die Chlum-Anhöhe, in einem Zug zu erobern. Noch vor dem Krieg hat man in den Wettbüros in London 7-1 auf den Sieg Österreichs gesetzt. Was hat also den Ausgang der Schlacht zugunsten Preußens ermöglicht?
Im Norden waren der 2. und der 4. Korps der österreichischen Armee positioniert. Sie sollten den Raum überwachen und verhindern, dass die preußische Armee dort durchkommt. Sie wurden aber in einen Kampf um den nahen Swiepwald verwickelt und legten damit den ganzen nördlichen Raum offen. Nachdem sie zurückbefohlen wurden, waren sie nicht mehr imstande, ihre ursprüngliche Aufgabe zu erfüllen. Die preußische Armee eroberte die Chlum-Anhöhe.
Aby vlastně se nedostala do centra, to znamená tady na Chlum. To se stalo, dobili Prusové, dobili Chlum.
Eigentlich hatte Österreich nicht erwartet, dass der Feind bis nach Königgrätz vorrückt. Man wollte die Preußen früher aufhalten oder den Krieg jenseits der Grenze in Preußen führen. Im Laufe einer Juniwoche verloren die Österreicher jedoch 10 bis 15 Gefechte. Auf ihrem Rückzug erkannten sie westlich von Königgrätz das am meisten zur Verteidigung geeignete Terrain. Ein neues Denkmal wurde am Freitag nahe Střešetice enthüllt. Es erinnert nicht nur an die gefallenen Soldaten, sondern auch an die gefallenen Pferde, erzählt Vojtěch Kessler.
Když se podíváte tamhle, je vrch Problus, to byl vlastně nejjižnější cíp té rakouské obrany.
Hier ist die Anhöhe Problus. Sie war der südlichste Zipfel der österreichischen Verteidigung. Vor uns liegt eine große Ebene, auf der die österreichische Kavalleriereserve konzentriert war. Als die Anhöhe Chlum erobert wurde und die österreichische Armee Richtung Königgrätz floh, hat der König der preußischen Kavallerie befohlen, aufzubrechen und die sich zurückziehenden Österreicher zu vernichten. Daraufhin rückte auch die österreichische Kavallerie vor, um das zu verhindern. Die beiden Kavallerien trafen an diesem Ort aufeinander. Übrigens, es war die zweitgrößte Kavallerieschlacht in der Geschichte überhaupt, und zwar nach der Völkerschlacht bei Leipzig 1813. Etwa 10.000 Reiter nahmen daran teil.
Beim Zusammenstoß war die österreichische Kavallerie besser dran. Die preußischen Reiter zogen sich zu ihrer Infanterie zurück. Die Fußsoldaten begannen danach, die österreichischen Reiter zu beschießen. Viele Österreicher wurden durch Kugeln getötet. Ihr Ziel, die preußische Kavallerie aufzuhalten, erreichten sie aber. Die geschlagenen Truppen konnten sich ungestört in die Festung Königgrätz zurückziehen. Den im heldenmutigen Kampfe für Kaiser und Vaterland gefallenen Offizieren und Mannschaften des K&K 1. Armeekorps. Diese Inschrift steht auf einem weiteren Denkmal. Es wurde Ende des 19. Jahrhunderts errichtet, wie auch die meisten Denkmäler auf dem Schlachtfeld.
Unten im Dorf Rozběřice warteten die österreichischen Reserven, zwei Korps mit hoher Schlagkraft. Sie erhielten am Nachmittag den Befehl, den Feind aus dem bereits eroberten Dorf Chlum zu verdrängen. Warum wird aber der Weg, den sie einschlugen, als Hohlweg der Toten bezeichnet? Denn die Preußen waren vorbereitet und haben die Österreicher, sobald sie erschienen, mit Schüssen begrüßt. Innerhalb von 20 Minuten schieden hier etwa 10.000 Soldaten aus dem Kampf aus. Unter diesem Denkmal liegen mehrere hundert Soldaten begraben. Man sagt, dass der Hohlweg voll von Leichen war und das Blut bis nach Rozběřice floss.
Diesem vergeblichen Versuch ging die Schlacht mit der Niederlage Österreichs zu Ende. Die bessere Ausbildung und Ausrüstung der preußischen Soldaten gilt als Grund für ihren Sieg. Die Preußen nutzten die sogenannten Hinterlader, die sie wesentlich schneller und liegend nachladen konnten. Die mit Vorderladern ausgerüsteten Schützen Österreichs mussten zum Nachladen stehen oder knien und waren so beim Nachladevorgang meist ungedeckt. Es gab aber auch weitere Gründe.
Wir haben ausgerechnet, dass man im österreichischen Heer bis zu 13 Sprachen gesprochen hat. Die sogenannte Dislokation war eine Eigenart der österreichischen Armee. Irgendwo, zum Beispiel in Böhmen oder in Slowenien, wurde eine Einheit gebildet. Sie war aber in einem ganz anderen Teil der Monarchie stationiert. Dies führte bei den Verlagerungen des Heeres zu Komplikationen. Sie dauerten länger als nötig. Darüber hinaus wurde die preußische Armee mit der Eisenbahn zur Grenze Böhmens gebracht. Den preußischen Offizieren standen womöglich auch bessere Karten von Böhmen zur Verfügung.
Doch wie viele Todesopfer gab es eigentlich am 3. Juli 1866?
Das ist eine komplizierte Frage. In der Armee verwendet man nicht den Begriff Gefallene, sondern allgemein Verluste. Dazu zählt man nicht nur Verstorbene, sondern auch Verletzte und Gefangene. Einfach alle, die sich nach der Schlacht nicht zum aktiven Dienst bei ihrer Einheit zurückmelden konnten. Ich würde die Zahl der direkt am Tag der Schlacht Verstorbenen auf 10.000 bis 15.000 schätzen. Aber ein größerer Teil war zunächst verletzt und starb in den folgenden Tagen.
Die überhaupt beeindruckendste Zahl sei nach dem Militärhistoriker die der kämpfenden Soldaten.
Hier trafen insgesamt etwa 450.000 Soldaten aufeinander. Zum Vergleich, Königgrätz hatte damals etwa 5.000 Einwohner. Alle diese Soldaten mussten essen, trinken und irgendwo untergebracht werden. Bei den Kämpfen trampelten sie Getreidefelder nieder, weshalb es in jedem Jahr keine Ernte gab. Das war fatal für die Einwohner.
Die Einwohner der betroffenen Dörfer flohen vor der Schlacht. Man fuhr zu Verwandten oder versteckte sich im Wald.
Diejenigen, die geblieben sind, haben interessante Zeugenaussagen hinterlassen. Es gab ja auch Draufgänger, die sich etwa im Keller oder im Kirchturm versteckt und die Umgebung beobachtet haben. Sie haben dann beschrieben, was sie sahen. Es ist interessant, die Dorfchroniken zu lesen. Darin wird von einem Gewirr aus Rauch, Geschrei und Lärm gesprochen.
Die Tschechen hätten aber paradoxerweise mit viel größerem Einsatz als andere Völker der Monarchie am Krieg teilgenommen, sagt Wojtěch Kessler.
Der preußische König erwog, im Fall eines Sieges etwa 2/3 von Nordböhmen zu besetzen. Die Tschechen freuten sich nicht darüber, dass ein Teil Böhmens an Preußen fallen sollte. Daher zogen sie begeistert in den Krieg. Außerdem gab es hierzulande unangenehme Erinnerungen. Im 18. Jahrhundert betrat das preußische Heer 5-mal das böhmische Gebiet. Die Preußen galten als Erzfeinde, die alles leer essen, junge Mädchen wegführen oder junge Männer zum Heer einziehen. Ihr Kommen soll eine Katastrophe gewesen sein.
Ja.
Ursache des Kriegs lag in den Spannungen zwischen Preußen und Österreich, die im Kampf um die Vorherrschaft im Deutschen Bund immer größer wurden.
Nach der Niederlage Österreichs übernahm Preußen die Führung im Bund. 5 Jahre später wurde das Deutsche Kaiserreich als neuer Staat formal aus dem Deutschen Bund gegründet.
Ende August 1866 wurde in Prag der endgültige Friedensvertrag unterzeichnet. Österreich verlor seine Führungsposition im Deutschen Bund. Seine Gebietsverluste waren aber nicht so massiv wie zunächst erwartet.
Der damalige Ministerpräsident Preußens, Otto von Bismarck, überzeugte den Herrscher, dass es viel nützlicher wäre, Österreich nicht ganz in die Knie zu zwingen, sondern das Land nachsichtig zu behandeln und künftig zu einem Verbündeten zu machen. Seit 1866 datiert man also das Bündnis von Deutschland und von Österreich. Sie gingen dann gemeinsam in den Ersten Weltkrieg.
Die Schlacht von Königgrätz habe zweifelsohne auch auf die Geschichte des 20. Jahrhunderts Auswirkungen gehabt. Denn dank diesem Krieg habe Deutschland entstehen können, sagt Wojciech Kessler.
Bezpochyby, zejména protože díky té válce mohlo vzniknout vůbec Německo.
A u Králového Hradce lítají tam koule prudce z kanonu a plíniče. Do ubohých plíniče. A u kanonu stál a pořád ládo, 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 u kanonu stál.
Šarže oficíři, kobily i kanoníři po zemi se válejí, rány je moc pálejí.
A u kanonu stál a pořád lado, 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 u kanonu stál a pořád ládoval.
Zdor hroznému dešti kulek, Feuerwerker, Franz Javůrek s luntem u kanonu stál. A pán Víčku půcoval.
A u kanonu stál, a pořád lado, 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 u kanonu stál, a pořád ládoval. A už cílel jako blázen, krajzi měli horkou lázeň, celej rozbil regiment. Na Bůrek ten záprme.
Zahlíd kromprinz Friedrich, her jeden kerl erschießig a už hází potvůrka. Rachejtle na jabůrka.
A u kanonu stál a pořád lado, 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 u kanonu stál a pořád ládoval.
První kartáč můj ty smutku vjel mu hubou do žaludku, on však honem ho vyndal. A už zase střílel dál.
Königgrätz hat sich Margareta Kachlíková beschäftigt. Sie hatte eine Wiederholung vom Juli 2016. Die Gedenkveranstaltungen anlässlich des 160. Jahrestags der Schlacht haben an diesem Freitag begonnen und finden auch am Wochenende statt. Eine neue Dauerausstellung wird im Kriegsmuseum Chlum eröffnet. Und damit sind wir fast am Ende der heutigen Sendung angelangt. Besuchen Sie uns auch auf Facebook. Für Aufmerksamkeit bedankt sich Martina Schneibergová. Sie hören Radio Prag International, die Sendungen des Tschechischen Rundfunks für das Ausland.